Ja, in der Predigt heute, zu der ich euch auch alle von hier aus begrüße, geht es um die Kraft. Was macht das Evangelium so kräftig und bringt es in die Lage, dass dadurch so vieles verändert werden kann? Darum soll es, wie gesagt, heute gehen. Der Text steht im Römerbrief im Kapitel 1. Es sind die Verse 16 und 17. Und hier schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom damals. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Bevor ich anfange, bete ich noch mit uns. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein kostbares Evangelium, für die gute Nachricht von Jesus Christus. Und wir wollen uns heute damit befassen, dass es eine wirklich starke, dynamische Botschaft ist, die in der Lage ist, Menschen im Kern zu verändern, uns neu auszurichten und uns zu solchen Menschen zu machen, die dir die Ehre geben und die ihr Leben mit dir gestalten möchten. Ich möchte dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist jetzt schenkst, dass es nicht menschliche Worte sind, sondern deine Worte und dass du uns segnest auch immer wieder hier bei Spektrum durch dein Wort in Jesu Namen. Amen. Damit komme ich zu meinem ersten Punkt für heute. Worte haben Kraft. Worte haben Kraft. Wir kennen alle Ausdrücke wie wir schaffen das, yes, we can, I have a dream. Oder hier stehe ich und kann nicht anders. Das sind alles kraftvolle Worte, die uns hier und da schon mal begegnet sind. Es sind Worte von namhaften Persönlichkeiten, die wir auch kennen. Es sind nämlich Worte von Angela Merkel, von Barack Obama, von Martin Luther und von Martin Luther King. Das sind Worte, die in die Geschichte eingegangen sind. Worte mit einer immensen Kraft, die dazu beigetragen haben, dass die Geschichte verändert worden ist. Worte schaffen Revolutionen, schaffen Reformationen, setzen politische Bewegungen in Bewegung. Gesellschaften und Völker werden durch die Kraft der Bewegung nachhaltig verändert. Ja, auch die Worte von Menschen haben Kraft. Aber wenn wir über Worte sprechen, dann müssen wir auch wissen, wenn wir von uns Menschen reden, dass Kraftworte nicht nur Gutes bewirken, manchmal sogar auch Schlechtes. Mit der gleichen Dynamik der Worte schaffen wir Menschen es, auch viel Schaden anzurichten. Wir schaffen es, Beziehungen zu zerstören, etwas in die Luft zu sprengen oder ganze Massen so negativ zu beeinflussen, dass auch dadurch die Geschichte nachhaltig beeinflusst wird. Aber in Worten ist auch viel Gutes. Es sind auch oft Segensworte. Es sind Worte, die Tunnel und Wege freisprengen, die Ketten zerreißen und Altes wieder neu machen können. Und damit komme ich zu Gottes Wort. Wie ist es mit Gottes Wortkraft? Wie ist es, wenn Gott redet? Wir sind dankbar, dass wir einen Gott haben, der zu uns redet. Und wenn wir in der Woche uns in den Kleingruppen treffen, wenn wir uns die Bibel aufschlagen, wenn wir die Predigten hören, dann möchte Gott zu uns reden. Die Kraft Gottes, des stärksten und allmächtigen Herrschers unserer Welt und Königs. Und er ist der, der auch durch sein Wort die Welt beeinflussen möchte. Gott sprach und es wurde. Gott schuf die Welt, Gott schuf den Menschen aus dem Nichts. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das können wir nachlesen im Buch Mose, im ersten Buch, im Buch Genesis. Gott hat diese Welt, in der wir leben, durch sein kraftvolles Wort ins Leben gerufen. Und wir lesen, dass Gott auch die Welt erhält durch sein Wort, dass wir nicht zugrunde gehen, dass wir auch Leben und Gelegenheit haben, unser Leben zu gestalten, auch im Miteinander, ist ein Segen Gottes. Wir befinden uns aktuell in einer Predigtreihe über das Evangelium. Es geht um die gute Nachricht von Jesus Christus. Das haben wir ja schon gehört. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wo genau liegt die Kraft in diesem Evangelium. Hören wir uns nochmal zwei Zitate aus der Bibel an. Einmal, das habe ich schon gesagt, Paulus schämt sich nicht dieses Evangeliums, denn er sagt, es ist die Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden. Oder es ist die Kraft, die jeden Menschen rettet, der glaubt. An anderer Stelle im 1. Korintherbrief sagt Paulus im Kapitel 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Dummheit. Uns aber, uns Gläubigen, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Es liegt also eine Kraft, eine Dynamis, so im Griechischen, im Evangelium. Gottes Kraft und Macht wird also sichtbar. Sie wird persönlich erlebbar. Sie wird deutlich, wo sein Wort, wo sein Evangelium, wo seine gute Nachricht gepredigt wird. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde immer mehr diese Kraft auch in unserem Leben erfahren. Einmal hier in der Gemeinde, aber auch in unseren Beziehungen, in unseren Familien und auch ganz persönlich in unserem Leben. Ich möchte heute versuchen, so einiges deutlich zu machen. Ich möchte versuchen, deutlich zu machen, was genau ist diese Kraft, dieses Wort, warum ist es so kräftig? Und was genau ist der Inhalt, der es so kräftig macht? Was ist diese kraftvolle Nachricht? Und was genau steckt für eine Kraft dahinter? Was bewirkt diese Kraft? Und dann die entscheidende Frage, wie können wir diese Kraft in unserem Leben erfahren? Darum soll es heute gehen. Das führt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Das Evangelium und Rom. Der Kontext. Paulus spricht hier im zweiten Punkt über den Kontext. Paulus schämte sich nicht des Evangeliums. Das ist eine ganz wichtige Bemerkung, denn er schrieb an eine Gemeinde, die er selbst noch nicht besucht hatte, in der Großstadt Rom. Rom war damals der Nabel der Welt, das Zentrum, die politische Macht, die wirtschaftliche Macht, die kulturelle Macht. Alles kam in Rom zusammen. Das war die mächtigste Stadt der damaligen Welt. Und Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Ich möchte auch dahin und den Menschen dieses Evangelium persönlich predigen. Denn er wusste, dass das Evangelium nicht seine eigenen Worte waren, seine menschlichen Worte, sondern es ist Gottes Angelegenheit. Er möchte Gottes Sache in Rom vertreten und er möchte, dass die Menschen es dort hören. Gott möchte nämlich im Evangelium laut zu Gehör kommen. Gott möchte reden und dieser Gott möchte gleicherweise auch gehört werden, so wie in Jerusalem, und so möchte Paulus das auch in Rom. Und Rom und Jerusalem, die Zentren der damaligen Welt, stehen für alle Menschen. Alle Menschen sollen hören, was diese gute Nachricht ist. Denn nämlich alle Menschen stehen unter Gott, stehen unter dem Evangelium. Und Gott möchte als Sieger daraus hervorgehen, dass Menschen lernen, erkennen, verändert werden, Gott in ihrem Leben die Ehre zu geben. Und Paulus bekennt sich zu diesem Evangelium eindrucksvoll. Ich finde das so fantastisch. Er schämt sich nicht. Schämen wir uns des Evangeliums? Schämen wir uns, wenn wir in Situationen kommen, wo es um Gott, um Jesus, um Glaube geht? Das heißt nicht, wir müssen massiv, immer offensiv Jesus verkündigen. Aber welche Bemerkungen machen wir vielleicht, die in eine andere Richtung gehen, als das, was wir uns manchmal so wünschen? Paulus schreibt hier, denn darin ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und die sie im Vertrauen annehmen. Da ist so eine Dynamis drin, so eine Dynamik. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, so mehr erkennen wir auch, dass das die einzige Lösung ist, um Menschen auf einen anderen Weg zu bringen. Daran bindet Gott seine ganze Kraft. Gottes Botschaft möchte retten. Okay, hören wir uns das mal in Ruhe an, lassen wir das mal auf der Zunge zergehen und nehmen wir das auch mal im Herzen wahr. Wir brauchen Rettung und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Der Mensch vor Gott ist rettungsbedürftig. Der Mensch vor Gott ist rettungsbedürftig. Das kann man mit einem Ausrufezeichen versehen. Das kann man aber auch, und ich denke, die Mehrheit tut das, mit einem Fragezeichen versehen. Sagen wir nicht alle, wir sind doch okay. Wir als Menschen leben unser Leben. Wenn wir uns hier morgens begrüßen, wir sagen, ja, es geht mir gut, es fehlt mir nichts, alles ist klar, alles läuft. Ich freue mich vielleicht sogar in meinem Leben, vielleicht geht es ein bisschen weniger, aber es geht mir gut. Ich habe alles im Griff und viele denken sicherlich auch, nach dem Tod ist eh alles vorbei, also lebe ich jetzt mein Leben. Und hier möchte uns dieser Text wirklich in die Tiefe führen und dies ist die entscheidende Stelle auch, um zu verstehen, wo die Kraft des Evangeliums wirklich liegt. Denn Menschen, die so reden, und ich bezeichne das mal als normal, aber es ist auch oberflächlich, diese Menschen haben noch nicht erkannt, vielleicht gehörst du auch dazu, in welch tödlicher Gefahr wir uns als Menschen wirklich befinden. Das ist anrüchig, das klingt frech, oder? Ja, wir befinden uns in einer tödlichen Gefahr. Ja, wenn wir nämlich verstehen, dass wir alle Geschöpfe sind, wir sind alle von Gott geschaffen, dieser Gott, der so mächtig ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Als seine Geschöpfe ist es nämlich unsere Aufgabe, ihn zu ehren. Wirklich auch durch unser Leben auszudrücken, dass Gott in unserem Leben die entscheidende Rolle spielt. Und da ist die Frage, tun wir das immer? Und nach Ablauf des Lebens, und das sagt uns die Bibel auch an vielen Stellen, müssen wir als Menschen vor Gott einmal Rechenschaft ablegen für unser Leben. Das ist im 2. Korintherbrief im Kapitel 5 oder auch im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 27 geschrieben. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach in Gottes Gericht. Und das ist unabhängig davon, ob wir glauben oder ob wir nicht glauben. Ich sage das aus Liebe, weil es wichtig ist, dass uns das zu Herzen geht. Entspricht unser Leben wirklich immer den Anforderungen Gottes? Und das gilt auch für uns als Christen. Leben wir immer so, wie es Gott gefällt? Die Tatsache ist, Paulus zieht auch ein Fazit im Römerbrief im Kapitel 3. Er schreibt, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Was für eine Erklärung, wie stark ist das, was Paulus hier schreibt. Und Sünde ist hier kein Kavaliersdelikt, so ein Fauxpas, etwas, was alle anderen auch machen und was man dann vertuscht und unter den Teppich kehrt. Nein, Sünde ist keine harmlose Verfehlung in den Augen Gottes oder so ein falsch geleitetes Handeln vielleicht. Sünde ist Hamartia. Sünde ist, und das bedeutet der Ausdruck, eine Zielverfehlung. Das Ziel, das Gott für uns als Menschen gesteckt hat, das haben wir aus eigener Entscheidung verfehlt. Und das bringt uns immer mehr von Gott weg. Sünde ist Trennung und Auflehnung gegen Gott. Es ist wie ein tödliches Virus. Es ist schlimmer als das Coronavirus, weil es geht über Corona hinaus. Es wirkt immer. Und nur da möchte uns das Evangelium retten, wenn wir das erkennen. Die Bibel bezeichnet auch den ewigen Tod, die ewige Existenz in der Trennung von Gott. Wir leben für immer in der Trennung von Gott. Und ich denke, wir erleben das auch, wenn wir mal Dinge machen oder sagen, die uns schwerfallen und wo wir erkennen, das war nicht gut. Das gibt uns kein gutes Gefühl. Und wir fühlen uns von Gott weit weg. Aber Gott zieht uns immer wieder heran und hier ist das Evangelium so wichtig, dass wir es begreifen und auch täglich anwenden. Und so frage ich, ist dann das Evangelium wirklich eine frohe Nachricht, eine gute Botschaft? Ja, es ist die gute Botschaft. Ja, es ist wahr und dieser Aspekt, der sollte uns zu Herzen gehen, dass wir ihn ernst nehmen. Und ich erinnere an das Beispiel von dem Mönch Martin Luther. Der ist ja auch daran verzweifelt. Er ist ja extra in ein Kloster auch dann gegangen, um zu versuchen, dass er diesem elenden Gefühl, was er auf dem Herzen fühlte, so weit weg von der Gnade Gottes zu sein, dass er es dort durch eigene Anstrengungen schaffte, wieder Frieden mit Gott zu schaffen. Aber das hat er nicht geschafft. Es wurde immer schlimmer. Es war eine massive Trennung auch zwischen Luther und zwischen Gott. Und das eigene Ringen hat ihn nicht weitergeführt.
Und er stellte Luther dann vor die Frage, wer oder was kann uns dann vor dem Gericht Gottes überhaupt schützen? Wie kann ich Anteil bekommen an Gottes neuer Welt? Wie kann ich ein Leben in der ewigen Gemeinschaft mit Gott bekommen? Wie geht das dann überhaupt? Das war die zentrale Frage auch von Martin Luther. Und abschließend zu diesem Punkt möchte ich hier sagen, erst wenn wir an diesem Punkt in unserem Leben angekommen sind, wenn Gott uns an diesen Punkt geführt hat, dass in meinem Leben auch nichts ist, was ich Gott vorweisen kann, so klug und intelligent und reich und gebildet ich auch bin, dann erkennen wir auch durch Gottes Gnade den Schatz, den Gott uns im Evangelium bereitet, nämlich seine Kraft, die uns ändern kann. Und dazu komme ich jetzt in meinem vierten Punkt. Die Kraft des Evangeliums. Was ist diese Kraft? Es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, so schreibt es Luther, und ich habe auch deshalb die Luther-Übersetzung gewählt. Das ist der Zentralbegriff des ganzen Römerbriefes, des Briefes, aus dem meine Anfangsverse sind. Und es ist die einzige, die wichtige Grundlage für das Verständnis der rettenden Botschaft des Evangeliums. Gerechtigkeit, um über diesen Begriff tiefer nachzudenken, ist ein Verhältnis in der Bibel. Gerechtigkeit ist das Verhältnis des Menschen zu Gott. Und Gott wünscht sich Gottesfurcht. Er wünscht sich in uns eine Hoffnung auf Gott. Er wünscht sich in uns ein Leben, das seinem Willen entspricht. Gott ist ein heiliger Gott und er erwartet ein heiliges Leben, ein wohlgefälliges Leben. Und im ersten Johannesbrief können wir auch lesen, nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Nur wer Gottes Ansprüchen entspricht, ist gerecht. Gerecht wie Jesus. Jesus ist der Gerechte. Und Jesus hat in allem den Willen Gottes entsprochen. Das ist die Gerechtigkeit, die aus Gott gilt. Aber unser Problem ist, dass wir nicht gerecht sind. Das Verhältnis zwischen Mensch und Gott ist seit dem Paradies, seit dem Sündenfall im Paradies gestört. Und viele Menschen, denen ist das leider nicht bewusst. Und so ist es wichtig, auch dieses Evangelium immer wieder zu verkündigen, diese gute Nachricht, dass Hoffnung bei Gott ist. Aber auch erst dann, wenn wir uns selbst vor Gott erkennen. Und Menschen versuchen es seit Geschichten, seit der Urgeschichte eigentlich durch Opfer und Rituale und durch die Schaffung von neuen Religionen, dieses schlechte Gewissen, dass sie vor Gott nicht bestehen können, zu beseitigen, indem sie Religionen ins Leben rufen. Aber durch eigene Anstrengungen, durch eigene Leistung, auch Martin Luther, kommen wir nicht zu Gott, können wir vor Gott nicht bestehen, werden wir kläglich vor Gott scheitern. Denn wir leugnen, dass wir die sind, die wir vor Gott sind, nämlich wir sind sündhaft. Und wir können es nicht aus eigener Kraft. Und in diesem Punkt erkennen wir die Stärke, die Kraft des Evangeliums. Denn im Evangelium schenkt uns Gott seine Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit, die wir nicht verdienen, die wir uns selbst nicht erwerben können. Es ist etwas, was Gott uns aus reiner, freier Gnade schenkt, weil er uns liebt. Und weil er nicht möchte, dass wir ins Verderben rennen, sondern dass wir bei ihm sind. Und deshalb ist diese Botschaft vom Evangelium so freudig. Hier ist etwas, was wir nicht schaffen und was auf der anderen Seite Gott uns schenken möchte. Und wie macht Gott das? Gott kann doch nicht einfach sagen, ja, ich lasse es einfach sein, ich vergebe euch einfach so. Wie löst Gott dieses Problem? Wie überwindet Gott diese Trennung zwischen Gott und Mensch? Er schafft es durch Jesus Christus. Er schafft es, indem er selbst Mensch wird. Er schafft es, indem er den er uns schickt, Weihnachten in die Krippe als kleines Baby. Und so hart es klingt, er macht ihn zur Sünde, der für uns sein Leben am Kreuz gibt, damit wir ihm diese Gerechtigkeit finden, die Jesus erworben hat und die vor Gott gilt. Unsere Rettung besteht also darin, dass Gott Jesus, seinen Sohn, für uns, für dich und für mich zur Gerechtigkeit macht, die vor ihm gilt. Weil Jesus hatte diese perfekte Beziehung zu Gott, zu seinem Vater. Und mit dieser Gerechtigkeit können wir bestehen. Und das ist ein Geschenk riesengroßer Gnade. Das ist die Lösung. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, zum Punkt 5. Und das ist die entscheidende Frage jetzt, wie bauen wir das alles zusammen? Wie bekomme ich nun als Mensch Anteil an dieser Gerechtigkeit? Und hier hat Luther erkannt, nach langem Ringen mit diesem Text aus dem Römerbrief, es geht ausschließlich durch den Glauben. Ausschließlich durch den Glauben erwerben wir Anteil an der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nur dem, der glaubt, der immer wieder glaubt, der täglich glaubt, ist das Heil, die Rettung, das ewige Leben zugänglich. Denn der Glaube ist das Mittel, mit dem wir diese Rettungstat, die Gott am Kreuz begangen hat, indem Jesus für uns starb, auch uns gilt. Und da können wir diese Gerechtigkeit auch für uns im Glauben in Anspruch nehmen. Heißt es, dass dieser Glaube nun auch ein Werk ist? Nein. Denn selbst dieser Glaube ist ein Geschenk. Dieser entscheidende, in dem Moment entscheidende Glaube ist auch ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und je mehr wir dieses Evangelium hören, je mehr wir hören, dass Gott dich liebt, dass Gott dir vergeben möchte, dass Gott deshalb Jesus auch dir gegeben hat, als jemand, der dich in die Beziehung mit Gott zurückführt, indem uns mehr und mehr Menschen begeben, die das auch in ihrem Leben zum Ausdruck bringen, desto mehr öffnet Gott unser Herz und er schenkt uns auch den Glauben, dass wir auch in einer Zeit in unserem Leben sagen können, auch Jesus, komm du in mein Leben jetzt rein. Mach du mich auch zu dem, den du eigentlich haben möchtest. Sei auch du meine Gerechtigkeit. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Dieses Evangelium ist so kostbar. Es zeigt uns, wer wir vor Gott sind. Es lässt uns nicht im Regen stehen, sondern zeigt uns auch, dass es eine Gerechtigkeit, die uns gilt, indem wir an Jesus glauben. Und Jesus, Gott, schenkt uns den Glauben, in dem entscheidenden Moment auch Ja zu sagen und auf dieses Angebot hin Kinder Gottes zu werden. Und deshalb ist das Evangelium so stark. Es ist so eine starke Nachricht. Und es ist nicht nur eine Floskel, man hört es nicht nur als einen Begriff im Gottesdienst und theologisiert darüber, sondern nein, es ist etwas für dein Leben. Und ist es uns wirklich bewusst, wenn wir auch hier bei Spektrum zusammenkommen in diesem Gottesdienst, dass wir auch hier immer wieder diesen Zuspruch Gottes hören, durch die Predigt, durch die Lieder, auch durch das wunderbare Zeugnis von Unju in der Aufnahme. Wir haben immer wieder Gelegenheiten, das zu hören. Bitten wir Gott darum, uns auch den Glauben zu schenken. Und damit möchte ich diese Predigt für heute beenden und ich möchte auch dich fragen, dass du dieses Gebet, das ich jetzt sprechen werde, dass du es nachsprichst, wenn es dir wichtig ist, wenn es dir wirklich auf dem Herzen liegt. Weil Gott wünscht dir diese Beziehung mit seinem Sohn. Er wünscht ein intaktes Leben mit dir und er wünscht sich deine Persönlichkeit immer an seiner Seite. Amen. Ich bete. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für dein so kostbares Evangelium. Mach du uns immer wieder bewusst, dass auch die Begriffe Sünde und Trennung von Gott, dass es nicht negativ gemeint ist. Nein, ganz im Gegenteil. Dass wir auch daran erkennen, wie sehr du uns lieb hast und wie sehr du auch darum ringst, uns für dich zu gewinnen. Und dass selbst dieser grausame Tod und dieses Opfer von Jesus am Kreuz, dass es auch das Zeichen deiner Liebe ist, dass wir wieder zurückkommen dahin, wo wir ursprünglich ja sein sollten, nämlich in deiner Nähe. Und ich bitte dich auch für uns als Gemeinde, dass das in jedem Gottesdienst immer wieder deutlich wird, dass wir Menschen lieben, weil du uns liebst. Ja, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns deutlich machst, dass du uns auch Dinge in unserem Leben zeigst, wo wir nicht okay sind, wo wir nicht auf einem guten Weg sind, wo wir nicht immer sagen können, ja, es geht uns gut. Herr, vergib uns immer wieder unsere Schuld in unserem Leben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns auch immer wieder begegnest. Gott begegnen, Menschen bewegen. Das ist nicht nur unsere Vision, sondern wir wollen es leben. Dass du auch heute uns in diesem Gottesdienst ganz neu begegnest. Und wir wollen dich bitten, dass du uns mit Freude erfüllst, dass du uns immer wieder die Kraft gibst, aus der Freude bei dir zu bleiben, dass wir nicht nur auf die negativen Umstände schauen, auch in der aktuellen Situation, sondern dass wir wissen dürfen, du bist bei uns und du bist stärker auch als die Corona-Krise. Ja, nimm uns immer wieder in deine Gemeinschaft und führe uns und stärke diese Gemeinschaft. Und wenn wirklich jemand unter uns ist, der diese Beziehung zu dir noch nicht hat, der noch Fragen hat, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du auch diesen Menschen gnädig bist und dass du auch ihm deutlich machst, wie er vor dir steht und dass du aber viel größere Liebe hast und ihn lieber bei dir haben möchte. Ich danke dir auch für diese Predigtreihe und ich bitte dich, dass du auch die nächsten Predigten dazu segnest. In Jesu Namen. Amen.